Mein Thema heute ist Gottes Gesetzmäßigkeiten, habe ich es genannt. Geht um Gottes Gesetzmäßigkeiten. Genau, machen wir mal erstmal noch. Da. Gottes Gesetzmäßigkeiten. Also, wie ihr bestimmt alle schon gewusst und gemerkt habt, Gott hat Gesetze erlassen. Und zwar in erster Linie möchte ich einmal auf die Naturgesetze kurz, also Gott hat Gesetze erlassen, nach denen diese Welt einfach funktioniert. Das ist zum Beispiel Tag und Nacht, die Schwerkraft, die Fliehkraft, die Auftriebskraft, ne? Alle diese Naturgesetze, die Gott gemacht hat, damit unser Leben eine Ordnung hat, ne? Damit das Leben auf der Erde überhaupt möglich ist. Ne? Das ist was Gott schon mal grundsätzlich gemacht hat, als er die Erde erschaffen hat, damit wir hier leben können, hat er all diese Dinge gemacht. Wie, ja, ich sag's nochmal, Schwerkraft, Fliehkraft, Auftriebskraft und so weiter. Und das sind Gesetze, die gelten überall auf dieser Erde, ne? Die gelten überall gleich, egal ob du im Süden, im Norden, Osten, Westen, oben, unten. Das sind überall dieselben Gesetze. Und kein Mensch kommt auf die Idee, wenn irgendwie ein Schiff untergeht oder so, zu sagen, da hat jetzt die Auftriebskraft versagt, ne? Sondern die haben entweder ein technisches Problem gehabt oder es war ein Loch drin oder irgendwas. Aber keiner kommt auf die Idee, dass die Naturgesetze versagt haben, wenn irgendwas passiert, ne? Für uns ist alle klar, die Schwerkraft funktioniert immer, ne? Also wenn ein Schiff untergeht, fängt keiner an zu zweifeln. Oder wenn wir einen Vogel fliegen sehen, dann wissen wir nicht, dass für den Vogel die Schwerkraft aufgehoben ist, sondern der kann einfach mit seinen Flügeln mehr Kraft erzeugen, eine Auftriebskraft, die größer ist als die Schwerkraft. Und deswegen kann so ein Vogel fliegen, ne? Aber nicht, weil Gott für so einen Vogel jetzt die Schwerkraft außer Kraft nimmt, außer Gesetz nimmt, ne? Und so, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Gesetze sind auch immer allgemeingültig. Also wenn Gott etwas schafft, ne, Schwerkraft und so weiter, Naturgesetze, dann sind die allgemeingültig. Und die gelten überall auf dieser Welt. Wenn es jetzt Sachen wären, die nur so punktuell gelten würden, dann wären es Phänomene. Dann wären es keine Naturgesetze, sondern dann sagt man, oh, das ist so ein Himmelsphänomen, ne? Oder keiner kann sich's erklären. Nennt man Phänomene. Nennt man nicht Gesetz oder Naturgesetz oder Schwerkraft. Genau. Und auch im Geistlichen gibt es auch solche Gesetze, nach denen unser Glaubensleben funktioniert, nach denen einfach Gott handelt. Also in Römer 3, 27 heißt es zum Beispiel: Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen und durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Ne? Hier spricht Paulus von einem Gesetz des Glaubens. Es gibt also auch im Geistlichen Gesetze, die umfassend sind, die von Gott eingesetzt sind und die immer gleichermaßen funktionieren, also die sich nicht ändern. So spricht Römer hier von einem Gesetz des Glaubens. Also wenn wir von Gott etwas empfangen wollen, dann ist es einfach wichtig, dass wir die geistlichen Gesetzmäßigkeiten kennen und darin Bescheid wissen, ne? Wenn du ein Schiff bauen willst oder ein Flugzeug, dann musst du auch diese Naturgesetzmäßigkeiten kennen, sonst würde das Flugzeug nicht fliegen und das Schiff nicht schwimmen. Dann würden die einfach eine abstürzen, das eine würde gar nicht erst abheben wahrscheinlich, aber das andere würde untergehen, ne, wenn man das nicht kennt. Oder umfallen, irgendwie kennt denn oder so. Ne? Also wir müssen uns einfach damit beschäftigen, wie diese Gesetzmäßigkeiten, die Gott für unser Leben gegeben hat, wie die funktionieren. Ne? Und so ist es, wenn ich ein Auto bauen will, und so ist es auch, wenn ich Gemeinde bauen will, wie es im Geistlichen funktioniert, wenn wir füreinander beten oder wenn wir Menschen helfen und so weiter. Also es gibt einfach Dinge, die hat Gott festgesetzt und danach sollen wir leben. Und Gott regiert auch nicht aus einer Laune heraus, ne? Das können wir auch an diesen Naturgesetzen erkennen, dass Gott nicht ständig seine Meinung ändert, heute mal Schwerkraft, morgen keine Schwerkraft, ne? Oder so, sondern Gott ist jeden Tag derselbe, sagt uns das Wort, ne? Gott ist immer der Gleiche, was er sagt, das geschieht. Und so ist Gott sei Dank immer gleich. Also das gibt auch Sicherheit, ne? Also wenn wir jetzt nie wüssten, wo wir dran sind, wenn du nie weißt, funktioniert heute die Schwerkraft, wenn ich vor die Haustür gehe, oder funktioniert sie nicht, das wäre ein hartes Los. Also Musst du immer ein paar Steine mit haben oder so, die du dann wieder vor der Haustür ablegst, wenn es dann doch funktioniert. Irgendwie schon. Ja, genau. Also Gott ist immer dasselbe. Gott hat immer das Gleiche. Und er hat diese Gesetze gemacht und hält sich daran gebunden. Also Gott bindet sich selbst an das, was er gesagt hat. Wenn Gott etwas ausgesprochen hat, wenn wir es in der Bibel, dann bindet er sich daran. Dann ändert es auch nicht unser Verhalten oder irgendwas. Gott hat sich an sein Wort, hält er sich gebunden. Und wir sind halt dafür verantwortlich, dass wir das, woran Gott sich gebunden hält, aber auch von unserer Seite dann so auch leben. Ne? Wenn Gott etwas festgesetzt hat, ist es auch unsere Aufgabe, das in unserem Leben auch so umzusetzen und danach zu leben. Psalm 89, genau, ist die nächste Bibelstelle. Psalm 89, 35, da steht das nochmal: Mein Bund werde ich nicht entweihen und meine Zusagen werde ich nicht zurücknehmen, ne, sagt Gott zu uns. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Gott, der verändert seine Meinung nicht täglich oder stündlich, so wie wir das manchmal machen, sondern wenn er was gesagt hat, er hat uns einen Bund gegeben und er steht dazu. Ne? Er nimmt seine Zusagen nicht zurück. Gott hat gesagt, er rettet durch Jesus, also rettet er durch Jesus. Diese Zusage gilt von jetzt bis ans Ende der Zeit. Ne? Genau, also ganz wichtiger Punkt. Und so sind einfach so geistliche Gesetze, ich will noch ein paar aufzählen, was mir so dazu eingefallen ist. Achso, nein, erst noch was anderes. Also Gott hat uns auch keine Autorität außerhalb seiner Gesetze gegeben. Ne? Also unsere Autorität als Christen, unsere Vollmacht. Gott sagt, geht hin, legt Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen werden. Das ist eine Vollmacht, die hat Gott uns gegeben. Oder Gott hat gesagt, ihr könnt Dämonen austreiben. Das ist eine Vollmacht, die hat Gott uns gegeben. Aber wir können uns nichts selber aussuchen, was uns gefällt, ne? Sondern wir müssen uns schon an das halten, was Gott uns in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt hat, an Dingen, die wir tun können. Entschuldigung. An Dingen, die wir tun können. Gott bindet sich an seinem Wort, aber halt nur in dem Rahmen, wie er sich festgelegt hat. Er wird das jetzt nicht für uns irgendwie neu erfinden, nur weil uns irgendwas anderes besser gefällt, sondern wir müssen uns schon an Gottes Gesetzmäßigkeiten halten. Und da sind zum Beispiel Saat und Ernte, wobei ich fand, Saat und Ernte ist eigentlich beides in meinen Augen. Es ist ein natürliches Gesetz und es ist auch ein geistliches Gesetz, Saat und Ernte. Irgendwie, weil es funktioniert in beiden. Ne? Der Bauer streut seinen Acker, seinen Samen auf den Acker und es wächst. Und im Geistlichen ist es aber auch so. Wir streuen geistlich unseren Samen aus, wir streuen das Wort aus, ne? Das Evangelium oder auch Finanzen und so weiter. Und wir sehen, wie es wächst und wie es auch zu uns zurückkommt in Form von Versorgung. Und dann gibt es noch, habe ich so entdeckt, im Korintherbrief, Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind auch geistliche Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren. Ne? Und das müssen wir wissen und darum leben, damit wir von Gott auch empfangen können. Also wir können nicht außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten von Gott wirklich empfangen. Wobei ganz interessant finde ich, dass die physikalischen Gesetze, die enden immer mit Kraft am Ende. Ne? Schwerkraft, Auftriebskraft, Fliehkraft, ne? Also ganz viele dieser Naturgesetze enden am Ende mit Kraft. Und wenn ich jetzt diese geistlichen Gesetze höre, die hören sich eher so, naja, zahm an dagegen, ne? Der ist nichts von Kraft, sondern, aber wir wissen trotzdem, dass zum Beispiel die Liebe die stärkste Kraft auf Erden ist, ne? Stärker als alle anderen Sachen ist die Liebe, ne? Weil die zerbricht alles, alle Festungen, alle Bollwerke werden letztendlich durch Liebe zerbrochen. Und so wissen wir, dass die Liebe eine viel größere Kraft ist. Und so sind die geistlichen Kräfte einfach größer als die natürlichen Kräfte, größer als das, was wir sehen. Das muss uns immer klar sein. Und Glaube und Hoffnung können alles bewegen, ne? Die Liebe ist die größte Kraft, die zerbricht alles und es steht über allem und Glaube und Hoffnung kann wirklich alles bewegen und was man sich nur vorstellen kann. Es geht so weit, sagt uns Lukas, dass der Glaube sogar Berge versetzt. Also wenn wir glauben, ist uns alles möglich, sagt die Bibel. Den Glaubenden ist alles möglich. Und so kann Glaube, Liebe, Hoffnung sind noch viel größere Kräfte als das, was in der Natur wirkt und was man sich so vorstellen kann. Und Glaube und Hoffnung sind auch immer eng beieinander. Muss ich mal gucken. Ah ja, okay. Glaube und Hoffnung sind immer eng beieinander. Es hat also immer miteinander zu tun. Hoffnung geht in Glaube über. Aus Glaube hat man noch Hoffnung und das hängt immer zusammen, diese beiden Geschichten. Wir haben etwas und ich möchte dazu ein Beispiel aus der Bibel nehmen, um uns das nochmal zu illustrieren. Na, das ist zu weit. Ah doch, da, das ist es schon. Genau, ich möchte ein Beispiel aus der Bibel nehmen und es steht in Markus 5. In Markus 5, ich habe jetzt hier nur einzelne Verse davon, weil den Rest, den erzähle ich euch so. In Markus 5, da war diese Frau, die hatte Blutfluss und die war schon sehr lange krank, 12 Jahre, sagt uns das Wort Gottes. Sie war 12 Jahre krank und sie sagt, sie hat alles probiert, ne? Sie hat alles probiert, irgendwie Hilfe zu finden. Sie hat Ärzten ihr ganzes Geld gegeben, ist von Pontius zu Pilatus gelaufen, wie man so schön sagt, und hat Leute befragt, was kann ich nur tun, aber nichts hat geholfen. Darüber hinaus hat sie schon ihr Vermögen ausgegeben und alles. Und dann kommt plötzlich der Moment, wo dann steht hier in Vers 27, sie hat gehört, da ist jemand, der heißt Jesus, und er macht kranke Menschen zu gesunden Menschen. Na, du kommst irgendwo hin und plötzlich hörst du, da ist jemand, der kann deiner Not begegnen. Und was passiert? In dem Moment kommt Hoffnung. Ne? In dem Moment, wenn du hörst, da ist was, das kann dem abhelfen, deinem Problem abhelfen, in dem Moment fängst du an, wieder Hoffnung zu schöpfen. Ne? Auf einmal kommt wieder und man sagt ja auch im Natürlichen so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also solange man noch irgendwie eine Art von Hoffnung hat, dass es irgendwie noch mal besser werden könnte, dass sich noch irgendwas ändert, solange bringt man auch noch die Energie auf, die Lebensenergie einfach weiterzumachen. Ne? Sonst, also wenn da gar nichts mehr ist, Menschen, die nichts mehr haben, die keine Hoffnung mehr haben, die legen sich hin und die sterben. Die sterben sogar, wenn sie gesund sind. Also man kann. Aber das ist ein anderes Thema, vertiefe ich jetzt nicht. Okay, sie hat. Also, die Frau war ganz lange krank und sie hat gehört von Jesus. Und sie bekam Hoffnung. Und wahrscheinlich, gehe ich mal jetzt davon aus, hat sie, also würde ich so machen, wenn ich an der Stelle von der Frau gewesen wäre, dass ich einfach jeden fragen würde, Jesus, hast du schon mal von dem Jesus gehört? Hast du was gehört von dem? Weißt du irgendwas über den? Hat er geheilt? Was hat er denn gemacht, der Jesus? Ne? Also man würde sich doch informieren. In dem Moment, wenn ich höre, es gibt ein neues Smartphone, dann informieren sich die Leute überall, boah, was hat das für Fähigkeiten, das neue iPhone, kann dies und das, kann zum Mond fliegen und was weiß ich was alles. Ja. Ne, und so denke ich mal, hat sich auch diese Frau, einfach als sie gehört hat, da ist jemand, der heilt Kranke, der macht Menschen wieder gesund. Und dann hat die sich informiert, dann hat die jeden gefragt, was habt ihr schon gehört über diesen Jesus? Und dann habe ich hier Matthäus 11 gefunden und dann haben mir die Leute erzählt, ne, Blinde, die können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen und Aussatzkranke sind wieder gesund geworden und Rein und Gehörlose können wieder hören, ja sogar Tote werden wieder lebendig. Ne? Jesus, der hat sogar Tote auferweckt. Und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Ne? Und das hat diese Frau gehört, als sie sich erkundigt hat über Jesus. Und dann hat sie sich ausgestreckt und der Glaube in ihrem Herzen ist gewachsen. Ne? Sie hat gemerkt, da ist was. Ne? Ich kann wirklich, es gibt noch Hilfe für mich. Ne? Und der Glaube ist gewachsen in ihrem Herzen. Und sie hat sich auf den Weg gemacht. Und dann lesen wir hier, nee, lesen wir hier nicht. Nächste. Also wir können einfach sehen, wie die Hoffnung in ihrem Herzen gewachsen ist. Und sie ist losgegangen und hat gedacht, wenn ich ihn nur berühre, und dann geht es mir genauso wie diesen Menschen, den Toten, die lebendig geworden sind. Und sie hat sich ausgestreckt und peng, Jesus hat sie geheilt. Sie hat ihn berührt und sie wurde gesund. Eigentlich hat auch nicht Jesus sie geheilt, sondern die Kraft, die von Jesus ausgegangen ist, der Heilige Geist, hat sie berührt und hat sie wieder gesund gemacht. Und was sagt Jesus zu ihr? Jesus dreht sich rum und sagt: Tochter, dein Vertrauen, dein Glaube hat dich wieder gesund gemacht. Geh in Frieden und sei geheilt von dem, was dich quält. Also die Hoffnung in ihr ist so übermächtig geworden, dass wirklich ein starker Glaube entstanden ist, diesen Jesus zu berühren. Und Jesus sagt: Dein Glaube hat dich geheilt, dein Vertrauen auf mich hat dich wieder frei gemacht, hat deine Situation vollständig verändert. Ein wunderbarer Gott. Und das sind diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen müssen, einfach von Hoffnung zu Glaube. Weil ich habe festgestellt, man kann es gar nicht so sagen, weil manchmal steht auch erst Glaube in der Bibel und dann kommt Hoffnung. Also es ist aber es ist immer eng miteinander verknüpft. Ob ich noch an was glaube und dadurch noch Hoffnung habe oder ob ich jetzt Hoffnung habe und dadurch der Glaube wächst. Auf jeden Fall, wenn wir auf dieses, was Gott gesagt hat, er sandte sein Wort und heilte uns. Gott hat im Psalm gesagt, er sandte sein Wort und heilte uns. Und dieses gesandte Wort ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das gesandte Wort, das Gott gesandt hat, damit wir geheilt werden. Weil Johannes sagt uns, das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Und das war Jesus Christus. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit von Gott einfach. Wenn wir Jesus im Glauben berühren, dann fließt die Kraft zu uns. Dann fließt seine Heilungskraft zu uns. Dann fließt seine Lebenskraft zu uns. Genau, so ist es. Es ist ein Gesetz Gottes, dass wenn sich der Glaube ist ein Gesetz Gottes, dass wenn sich der Glaube mit dem Wort Gottes verbindet, das passiert, was wir geglaubt haben. Ja, wenn wir glauben gemäß dem Wort ist und wir verbinden uns mit dem Wort, dann passiert auch das, was wir geglaubt haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir sehen Stellen, Sachen in der Bibel und wir kriegen Hoffnung dadurch, weil wir lesen, ich habe noch ein Beispiel, nehmen wir das nächste Beispiel. Genau, ich habe noch ein Beispiel. Zum Beispiel, du hast ein Versorgungsproblem. Irgendwie Geld ist immer zu knapp, reicht vorne und hinten nicht. Du hast immer die Schwierigkeit, dass es einfach nicht funktioniert. Und auch da hat Gott gewisse Gesetzmäßigkeiten geschaffen, die wir einfach tun müssen, die wir tun sollen als Kinder Gottes, damit Gott seine Versorgung so fließen lassen kann, wie er das gerne möchte. Also Gott erklärt, der Wille ist, dass er unser Versorger sein will. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, sagt uns das Wort, will er uns versorgen. Aber manchmal funktioniert es einfach noch nicht so. Jetzt bist du zum Beispiel in der Predigt oder liest irgendwo in der Bibel, dass Gott dein Versorger sein möchte. Und du bekommst Hoffnung. Ne? Du liest das und sagst, okay, das ist Gott. Und wenn Gott es sagt, du bist schon reifer im Christ sein und so und sagst, okay, wenn Gott was sagt, dann muss es ja auch stimmen, ne? Weil Gott sagt ja nichts Falsches, sondern stimmt immer, was er sagt. Und so liest du das irgendwo und dann fängt wieder dieser Prozess an. Du liest in der Bibel, Gott möchte dein Versorger sein und du bekommst Hoffnung, dass er das auch für dich sein möchte. Also nicht nur für all die anderen. Also was machst du? Wir fangen an, herauszufinden, wie Gott das machen möchte. Das ist immer das Beste sowieso. Wenn du ein Problem hast, und ich behaupte, dass es für jedes Problem in unserem Leben eine Lösung in der Bibel gibt. Jedes Problem in unserem Leben findet in der Bibel eine Lösung. Es hängt immer nur von unserem Wollen ab, wie weit wir da mitgehen wollen. Manchmal wollen wir einfach nicht. Also du fängst an, die Bibel zum Thema Versorgung zu studieren. Und du fragst andere Menschen, kannst du natürlich machen. Ne? Du kannst Geschwister fragen, kannst im Internet gucken. Wie haben andere Menschen die Versorgung Gottes erfahren? Wie ist es abgelaufen? Ne? Kannst dir gute Bücher kaufen, glaubensstärkende Bücher von Menschen, die die Versorgung Gottes erfahren haben. Zum Beispiel Georg Müller kann ich euch empfehlen. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele. Auch diese Maria Brean, von der Ela heute Morgen erzählt hat. Ne? Eine Frau des Glaubens, die in Afrika für 6.000 Kinder sorgt. Ne? Die ist auch 80 übrigens. Ja, ich meine über 80, ja, genau. Ja. Genau, und also es ist so gewaltig, was Gott tun kann, wenn wir einfach ihm vertrauen, wenn wir einfach auf sein Wort hin leben, genau. Also besorgst dir glaubensstärkende Bücher, zum Beispiel auch von der Maria, die hat auch gute Bücher geschrieben, oder was zu tun. Und du lernst darüber, du fängst einfach an, darüber zu lernen, genau wie beim Thema Heilung. Du lernst einfach an, fängst einfach an, darüber zu lernen, wie Gottes Versorgung in unserem Leben funktioniert. Es gibt da einfach Prinzipien, die müssen wir wissen, die müssen wir kennen. Und wenn wir die nicht kennen, dann können wir auch nicht einhalten. Und wenn wir sie nicht einhalten, dann ist dieser Fluss immer wieder unterbrochen. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt oder dass Gott nicht barmherzig ist. Aber wir schneiden uns selbst ab durch unser Verhalten, einfach von dem, was Gott von uns, für uns tun möchte. Genau. Also wir versorgen uns einfach mit Material, und am besten ist es eigentlich, wenn man sich so Lebenszeugnisse besorgt. Oder das hilft mir immer ganz viel. Lehrbücher sind auch gut, es gibt sehr gute Lehrbücher, aber unheimlich stärkend für unser Herz und für unser Glauben ist, wenn wir einfach so Biografien von Menschen lesen, die wirklich viel große Dinge einfach mit Gott erlebt haben, weil wir einen großen Gott haben. Und dann kann man, das ist auch was, was in mir auch immer wieder Hoffnung und Glaube weckt, weil ich denke, wenn Gott das in seinem Leben tun konnte, dann kann er es auch in meinem Leben tun. Ja, und das müssen wir wissen. Also Gott ist nicht der Gott des Georg Müller, sondern Gott ist der allgemein mächtige Gott, der dasselbe in deinem Leben tun möchte, wie er im Leben von anderen tut. Er macht das nicht nach Lust und Laune und so. Und wenn wir jetzt das Thema Versorgung einfach mal gucken, was wir da in der Bibel steht, dann können wir auch noch feststellen, dass Gott zum Beispiel kein Geld druckt. Weil wenn Gott Geld drucken würde, dann wäre das Falschgeld, weil nur die Deutsche Bank darf Geld drucken oder der deutsche Dings da. Und wenn Gott jetzt Geld drucken würde, also Gott macht kein Falschgeld und verteilt es, wenn du keins hast, sondern er bewegt einfach andere Menschen. Er bewegt einfach andere Menschen, deiner Not zu begegnen. Und so ist es immer ein Miteinander, ein auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Ne? Also wir helfen Menschen in zum Beispiel jetzt Sri Lanka. Ne? Wir haben da jetzt schon ganz viel getan. Haben wir übrigens auch noch ein Heilungszeugnis, habe ich heute Morgen ganz vergessen. Ja, auf jeden Fall, Gott schickt immer Menschen, um Menschen zu begegnen. Ne? Er spricht jetzt zu Herbert und sagt ihm, Herbert, pass auf, die und die Person hat eine Not und wäre gut, wenn du das und das für die tun könntest. Und Herbert hört und sagt, ja, super, mache ich. Hat irgendwie den Gedanken, sitzt zu Hause am Küchentisch, kriegt so Gedanken und denkt, ja, den rufe ich jetzt mal an oder da braucht noch jemand Hilfe von mir oder auch Bargeld oder was auch immer. Und er ist ein geübter Hörer von Gottes Wort, hat offene Ohren für den Heiligen Geist und tut es einfach und erlebt dadurch auch dann wiederum den Segen in seinem Leben. Es ist dann nicht nur, dass die Person gesegnet wird, sondern indem wir das tun, was Gott uns sagt, erleben wir den Segen in unserem Leben. Ja, wir sind ein Segen, aber wir werden auch gesegnet. Und für mich ist das Thema Versorgung einfach so auch in zwei, ich hatte so, das teilt sich so in zwei Stränge auf, was ich so gesehen habe. Also einmal, genau, da steht es ja auch schon, wir sollen arbeiten, ne? Also ganz wichtig, Gott versorgt uns durch unsere Arbeit. Wenn du Probleme hast, aber du arbeitest nicht und du könntest aber arbeiten. Also es gilt jetzt nicht für die, die Kinder erziehen oder so, ne? Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also, aber wenn du Zeit hast und du könntest arbeiten, dann möchte Gott auch, dass wir arbeiten. Der Mensch ist zum Arbeiten geschaffen. Ne? Ganz klar hat der Gott den Menschen gemacht, dass der Mensch was bewegt. Und das ist halt heutzutage über irgendeine Form der Arbeit. Ne? Und Arbeit ist auch was, was einen zufrieden macht, was einen glücklich macht, was einen erfüllt. Arbeit ist auch was, Menschen, die keine Aufgabe mehr haben, die werden krank, die sterben früher als andere Menschen. Also wir brauchen einfach, Gott hat es so angelegt, wir brauchen Aufgaben in unserem Leben. Und eine davon ist unsere tägliche Arbeit, für die wir auch ein Einkommen kriegen. Und so versorgt uns Gott schon mal in erster Linie über Arbeit und über unser Einkommen, ne? Und das sind so Dinge, die können wir alle in der Bibel herausfinden. Und da heißt es zum Beispiel auch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Oder Und wir sollen fleißig und treu sein bei unserer Arbeit. Ne? Genau, da steht es. Wenn jemand nicht gewillt ist, selbst zu arbeiten, dann soll er auch nicht zu essen bekommen, sagt der Apostel Paulus. Da ging es auch darum, wenn jemand kann und nicht will, ne, so, also dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn die Versorgung Gottes nicht fließt. Also wenn Gott sagt, für den Mensch ist es einfach gemacht, dass er arbeiten geht, dann und wir gehen nicht arbeiten, dann ist es schon mal so ein Punkt, wo wir uns einfach von der Versorgung auch abschneiden können. Ist aber auch nicht alles. Ne? Wie gesagt, wenn jemand nicht fähig ist zu arbeiten, aus gesundheitlichen Gründen oder irgendwas, dann ist Gott natürlich auch groß und mächtig, denjenigen auch zu helfen. Und dann habe ich noch hier, wir sollen treu sein, ne? Wenn wir arbeiten gehen, wir wollen treu sein, wir wollen gute Verwalter sein, wir wollen gute Arbeiter sein. Hier steht, wer sich in den, wir sollen vertrauenswürdig sein, wer auch in den scheinbar unbedeutenden, geringen Angelegenheiten vertrauenswürdig ist, der ist auch da vertrauenswürdig, wo es um viel geht. Und wer sich in den kleinen Dingen über Recht und Ordnung hinwegsetzt, der wird es auch in den großen, wichtigen Dingen tun. Also wenn du arbeiten gehst, dann geh arbeiten, wie wenn du für Gott arbeitest. Wir sollen unsere Arbeit so ausführen, nicht für unseren Arbeitgeber, weil Arbeitgeber, das können solche und solche Menschen sein, ne? Vorgesetzte, die können gut sein, die können schlecht sein, aber das Wort sagt uns, egal wie dein Arbeitgeber ist, wie dein Vorgesetzter ist, du sollst so arbeiten, dass es immer zur Ehre Gottes dient und nicht nur, wenn es dir Spaß macht. Ne? Genau, ich wollte da gar nicht so lange. Und wir sollen fleißig sein, ne? Das ist auch, letztendlich, es geht ja um Gesetzmäßigkeiten, die Gott gemacht hat. Und Gott möchte einmal, dass wir auch arbeiten gehen, dass wir vertrauenswürdig sind bei unserer Arbeit, dass wir nichts, unseren Arbeitgeber nicht irgendwie bestehlen oder irgendwas. Und wir sollen fleißig sein, ne? Da gibt es diese lustigen Bibelstellen in den Sprüchen. Im Winter pflügt der Faule nicht, sondern nicht sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Also der nicht gepflügt hat, ne, der nichts gemacht hat, der wird auch nichts finden, wenn es an der Zeit ist. Ne? Und der Faule sagt, ein Löwe ist draußen. Mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Ne? Also viel zu gefährlich rauszugehen. Draußen ist Corona und sowas. Ne? Nachher werde ich noch krank und stecke mich irgendwie an. Dann bleibe ich besser zu Hause und gehe nicht arbeiten. Ne? Also von daher, wir sollen fleißig sein. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Und durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Also wir sollen einfach einen gewissen Fleiß einfach an den Tag legen. Und letztens habe ich noch was Gutes gehört. Wir sollen, das ist auch dieses eine Meile mehr gehen, ne, mit dem Nächsten. Wir sollen immer etwas besser sein, immer etwas mehr tun, als man tun muss. Ne? Du musst eine Sache tun und du tust einfach immer etwas mehr. Du machst deine Arbeit einfach etwas besser. Du bleibst automatisch jeden Tag, was weiß ich, 5 Minuten länger und packst deine Sachen erst zusammen, wenn die Arbeitszeit tatsächlich um ist und nicht, man geht Punkt raus und dann ist die Arbeitszeit rum. Also man tut immer etwas mehr. Man tut immer etwas mehr für seinen Nächsten. Man ist, gibt immer noch eins dazu. Ne? Man vergibt noch einmal mehr. Man ist noch einmal mehr freundlich. Also tu immer noch was dazu. Und so wirst du Erfolg haben. So wirst du Erfolg haben im Reich Gottes. Ihr Leibeigenen, da ist das mit diesen Herren, muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Also da ist das, dass man sich auch denen unterordnen soll, ne? Ihr Leibeigenen. In anderen Übersetzungen heißt es an der Stelle, ihr Sklaven. Ihr Sklaven, gehorcht in allen Dingen denen, die nach den herrschenden Gegebenheiten eure Herren sind. Und tut das nicht nur, wenn sie euch beobachten, denn damit würdet ihr euch als Leute herausstellen, die den Menschen gefallen wollen, sondern tut das mit ungeteiltem Herzen, weil ihr dadurch letztlich Jesus, dem Herrn, Respekt und Ehrfurcht entgegenbringt. Also alles, was wir tun, soll in Respekt und Ehrfurcht vor unserem Herrn Jesus geschehen, ne? Dass Jesus nicht verlästert wird, viele wissen, du bist vielleicht Christ, du gehst sonntags in den Gottesdienst und erzählst vielleicht auch noch von Jesus bei der Arbeit und gleichzeitig nimmst du die Kugelschreiber mit und den Spitzer und das Papier vom Drucker und nimmst das alles mit nach Hause und machst, sag ich mal, noch vor den anderen Feierabend. Damit geben wir Jesus keine Ehre. Also Jesus wird geehrt, indem wir einfach denen, die uns vorgesetzt sind, gehorchen, denen dienen und auch dann, wenn keiner hinguckt. Ne? Das ist oft so, da zeigt sich unsere Herzenshaltung. Wenn wir wirklich ganz alleine sind, ganz alleine im Büro sind, ganz alleine zu Hause sind, ganz alleine in diesen Räumen sind, egal wo du halt alleine bist und du siehst irgendwo was rumliegen und denkst, naja, das kann der Nächste aufheben, der kommt. Ne? Aber du kannst dich auch bücken und kannst es selber aufheben. Ne? Das ist damit gemeint. Die Sachen einfach nicht für andere liegen lassen, sondern wenn wir etwas sehen, dann tun wir es. Und das sind alles so Dinge, wenn wir uns das angewöhnen, im Kleinen treu zu sein, im Kleinen vertrauenswürdig zu sein, dann können diese Gesetzmäßigkeiten Gottes in unserem Leben wirken. Und wir können die Versorgung Gottes empfangen und wir können das Leben Gottes empfangen. Ja, Halleluja. Ja, wer will, kann einfach aufstehen oder kann noch sitzen bleiben. Oder wenn du selber nachher noch Gebet brauchst zu dem Thema, dann komm einfach auf uns zu. Ansonsten, ja, Jesus, ich danke dir, Herr, dass du ein guter Gott bist und dass du ein barmherziger Gott bist und dass du, Vater, ein guter Vater bist und dass alles Gute und Vollkommene von dir kommt und dass du schon so viel Gutes und Vollkommenes für jeden Einzelnen hier vorbereitet hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt Engel der Offenbarung sendest in die Herzen, Herr. Die Herzen berührst mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und aber auch, dass wir erkennen, was du vorbereitet hast für uns, die breite, tiefe Höhe, Länge von deinem Wesen, Herr, von deiner Versorgung, von Heilung, von Gesundheit, von Beziehungen, die du schaffen willst, die du wiederherstellen willst. Herr, ich segne jeden Einzelnen hier damit, Herr, dass er erfüllt wird mit der Kraft und der Liebe Gottes, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sodass er in jeder Situation aus dieser Kraft schöpfen kann, in jeder Situation gelehrt ist durch den Heiligen Geist über diese Gesetzmäßigkeiten Gottes, die wir einfach beachten müssen in unserem Leben als Kinder Gottes. Wenn der Vater gesagt hat, mach das nicht, leg da nicht die Hand drauf, sondern mach es lieber so, dann wollen wir es so machen, wie es der Vater gesagt hat und nicht wie wir denken. Denn wir sind gerettet und wir sind teuer erkauft. Du bist teuer erkauft, durch das Blut Jesu bist du teuer erkauft. Und so bist du nicht mehr dein Eigentum, sondern wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören zu Gott, dem Vater. Und deswegen wissen wir, dass sein Wort wahr und gerecht ist. Und deswegen wissen wir, dass er uns versorgt. Und deswegen wissen wir, dass er uns ans Ziel bringt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.